Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in den Römerbrief.
Ja, und jetzt schauen wir uns mal den Schluss des Skripts an. Man kann den Römerbrief sehen als eine Prozessakte gegen die Menschheit. Nämlich nach dieser Einleitung, die wir jetzt gelesen haben im Römerbrief, da beginnt dann der eigentliche Lehrteil ab Kapitel 1, Vers 18. Und zwar so: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Also die Erklärung des Evangeliums beginnt mit dem zornigen, gerechten Gott. Gott ist erzürnt über die ganze Welt. So beginnt das Evangelium. Es beginnt nicht mit der Tatsache, dass Gott Liebe ist, sondern Gott ist zornig. Und so wird gewissermaßen am Anfang dieser Gesamtdarstellung des Evangeliums wird Gott, der Richter aller, vorgestellt. Diesen Namen Gottes finden wir so in Hebräer 11, Vers 23. Und man könnte sagen, der Richter der ganzen Erde, so nennt sich Gott selbst Abraham gegenüber in 1. Mose 18, 25. Also, man kann den Römerbrief sehen als eine Prozessakte, die wird hier in Kapitel 1, Vers 18 eröffnet. Der zornige Richter auf seinem Thron eröffnet die Anklage gegen die ganze Menschheit. Und das ist ja schon etwas Interessantes. Der Römerbrief ging eben nicht nach Korinth, eine Stadt, die bekannt war für ihre Unmoral. Er ging nicht nach Ephesus, eine Stadt, die bekannt war für den schlimmsten Okkultismus, schwarze Magie. Er ging nach Rom. Und Rom war so eine Stadt, die besonders stolz sein konnte auf das römische Recht. Die Römer sahen sich ja als die führenden Leute, die wussten, was Recht und Unrecht ist. Und die Römer hatten ein Sendungsbewusstsein, sie sahen sich wirklich als römisches Reich so: Wir müssen die Welt nach und nach erobern, ein Volk nach dem anderen unterwerfen, und diesen armen Barbaren müssen wir Zivilisation, Recht und Ordnung beibringen. Und darum hat man damals alle Menschen, die nicht zum römischen Reich gehörten, die hat man bezeichnet als Barbaren. Und das Wort Barbar ist ja auch interessant. Woher kommt das? Das ist so ein klangmalerisches Wort. Barbar, 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 barbar. So hat man sich vorgestellt, sprechen die Barbaren. So unzivilisierte Menschen, die daherlallen, die für römische Ohren unverständlichen Sprachen redeten. Und jetzt kommen die Römer und die bringen ihnen eben Zivilisation. Denn wirklich ein solches Sendungsbewusstsein. Und das Zentrum dieses Sendungsbewusstseins im Zusammenhang mit römischem Recht und Recht und Ordnung, das war eben die Stadt Rom. Und ausgerechnet nach Rom schickt nun Paulus einen Brief, wo er das Evangelium darstellt als eine Prozessakte gegen die Menschheit. Die ganze Menschheit ist gewissermaßen im Gerichtssaal anwesend. Und da in diesen ersten Versen spricht Gott über die Völker der Welt im Allgemeinen, die Bibel nicht haben. Aber das waren ja praktisch alle Völker. Denn nur das Volk Israel hat ja die Bibel bekommen. Und da erklärt Paulus, Gott hat sich geoffenbart durch seine Schöpfung. Gott ist zwar unsichtbar, aber durch die Schöpfung kann der Mensch mit seinem Verstand wahrnehmen, dass Gott existiert, der Schöpfer existiert. Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand, so im Griechischen, wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Paulus sagt, durch die Verstandeskraft kann der Mensch erkennen, an der Ordnung in der ganzen Natur, im Sternenhimmel, in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt, in allen Dingen kann er erkennen, da muss ein wunderbarer, allmächtiger Schöpfergott dahinterstehen. Denn alle Menschen wissen, nur durch Denken und durch Planung entsteht Ordnung. Höhere Ordnung entsteht nie zufällig. Aber Paulus sagt, die Völker wissen eigentlich als ein Zeugnis der Schöpfung, dass Gott existiert, aber im Allgemeinen wollten sie ihn gar nicht kennen und wollten ihm nicht Verehrung bringen. Sondern sie haben sich von Gott abgewandt. Ich lese weiter. Vers 21. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegebenen Gelüsten ihrer Herzen in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also Paulus sagt, die Völker sind von Gott abgefallen, sie wollten lieber die Natur und Naturgötter wollten sie verehren. Sie haben also Gott, den wahren Gott, den unsichtbaren Gott ausgetauscht gegen ein Bild von einem verweslichen Menschen. Sehr typisch für die griechisch-römische Religion. Das sind ja alles so schöne Männer und Frauen dargestellt in Bildhauerkunst höchsten Ranges. Aber für sie, für die Griechen und Römer, waren die Götter eben so menschenähnliche Wesen und die lebten unmoralisch und sündig, genauso wie die Menschen. Und Paulus sagt, sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht gegen solche Götzen. Und dann auch ausgetauscht in ein Bild von von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das sieht man so ganz besonders beeindruckend in Ägypten. Die meisten ägyptischen Götter sind ja so Menschengestalten mit Tierköpfen. Anubis, der Gott der Unterwelt, mit dem Schakalkopf, und dann Horus, der Falkengott, mit eben einem Falkenkopf und so weiter. Sie haben die Natur verehrt anstatt den Schöpfer. Und darum habe Gott sie in unmoralische Sünden und Laster hineinfallen lassen. So wird also die Menschheit dargestellt. Sie könnten Gott kennen, aber sie wollen ihn nicht. Und so wird hier erklärt, die ganze Menschheit hat sich an Gott verschuldet. Ich habe gesagt, die ganze Menschheit ist da im Gerichtssaal gewissermaßen anwesend und die Anklage wird jetzt vorgebracht. Und sie wird durch den Apostel Paulus unter Inspiration des Geistes Gottes meisterhaft formuliert. Kapitel 1, Vers 18 bis 23. Da wird also zuerst gesprochen gegen die Menschen ohne schriftliche Gottesoffenbarung, gegen die Menschen, die keine Bibel haben, bis Kapitel 2, Vers 16. Aber, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt steht plötzlich im Gerichtssaal ein Mann auf. Und zwar ziemlich arrogant, kann man sich das vorstellen, so mit verschränkten Armen, ein Ethiker, ein Philosoph, ja, aus dem Heidentum. Und er sagt, ich weiß dank meiner philosophischen Untersuchungen ganz genau, dass die Menschen böse handeln. Der Richter erteilt ihm einen scharfen, vernichtenden Verweis. Schauen wir in Kapitel 2, Vers 1. Da sagt Paulus, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, welche solches tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du richtest, die solches tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also wenn dein Ethiker sagt, ich weiß, du meine philosophischen Überlegungen ganz genau, was falsch ist, was böse ist, sagt der Apostel Paulus, das nützt dir überhaupt nichts. Weil du genau, damit zeigst du genau, dass du verdammenswürdig bist, weil diese Ethiker, die lebten auch in der Sünde. Also ihr philosophisches Denken, das sie es erkennen konnten, ja, eigentlich ist es nicht richtig, wenn man jemanden tötet, weil man muss die Rechte des anderen auch achten. Gut, habt das richtig herausgefunden. Jetzt habt ihr euch selber verurteilt. Warum macht ihr diese und diese Sünden genau so, obwohl ihr ja wüsstet, dass es nicht richtig ist? Aber jetzt kommt plötzlich etwas weiteres. Und zweitens habe ich geschrieben, die Anklage gegen die Juden, die Gottes schriftliche Offenbarung besitzen. Das kommt jetzt ab Kapitel 2, 17 bis 3, Vers 4. Also man könnte sagen, jetzt steht ein Jude im Gerichtssaal auf. Und er sagt, ich bin ein orthodoxer Jude und kenne die Bibel durch und durch. Ich bin beschnitten und gehöre zum auserwählten Volk. Der Richter antwortet, umso schlimmer für dich. Du weißt so viel und bist dennoch ein so ungerechter Mensch. Jetzt das sehen wir Kapitel 2, Vers 17. Wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützest und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und das Vorzüglichere unterscheidest, indem du aus dem Gesetz, das heißt aus der Tora, unterrichtet bist, und getraust dir, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Form der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man soll nicht stehlen, du stehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretalben gelästert unter den Nationen, wie geschrieben steht. Und da macht Paulus eben einen Verweis eigentlich auf Hesekiel 36, 20 bis 23, wo Gott zu seinem Volk Israel sagt, ihr habt meinen Namen unter den Heiden verunehrt durch euer Verhalten. Und da sagt Paulus, also es ist gar kein Vorteil, ein Jude zu sein. Ihr wisst zwar viel, viel mehr, weil ihr kennt die Bibel, aber das ist noch verheerender für euch. Ihr seid umso verantwortlicher, denn ihr habt euch alle verschuldet, ihr habt das Gesetz gebrochen. Und dann kommt in den weiteren Versen schließlich das vernichtende Urteil über die Menschheit. Man könnte sagen, in Kapitel 3, Vers 5 und folgende, da steht nun wieder einer im Saal auf und der sagt, und meint, er sei sehr schlau, indem der Mensch sündigt, wird doch umso deutlicher, wie gerecht Gott ist. Also ist gar nicht so schlimm, wenn der Mensch sündigt, denn das dient ja letztlich zur Ehre Gottes, weil der Kontrast wird umso klarer. Der Kontrast lässt Gottes Herrlichkeit erst recht aufleuchten. Deshalb sollte eigentlich kein Mensch gerichtet werden. Der Richter wird sehr scharf. Jemand, der so widerliches Zeugs redet, hat das unbarmherzige Gericht verdient. Ich lese jetzt Kapitel 3, Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, der Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Also so reden Menschen und denken Menschen, dass sie sagen, ja eben, durch die Sünde des Menschen wird ja umso deutlicher, wie gerecht Gott ist. Das dient zu seiner Ehre. Und dann heißt es, das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmend geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich noch als Sünder, auch noch als Sünder gerichtet? Und warum nicht, wie wir gelästert werden und wie etliche sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme, deren Gericht gerecht ist. Also, es gibt Leute, die sagen, wir sündigen drauf los und dann dient das der Ehre Gottes. Und da sagt der Römerbrief nur noch, solche Menschen, die kommen unter das gerechte Gericht Gottes. Er sagt hier noch, wir Christen werden auch gelästert, als würden wir solche Dinge erzählen. Aber das tun wir nicht. Und wer solches Zeugs spricht, der verdient gerechtermaßen das Gericht. Nun, gehen wir weiter im Skript. Dann 3 Verse 9 bis 31. Kann man das, diese Phase so beschreiben? Nun wird es ganz still im Saal. Keiner hat mir etwas vorzubringen. Das vernichtende Urteil wird über die ganze Menschheit verkündigt. Ich lese jetzt Kapitel 3, Vers 9. Oder Vers 10. Anhand von 7 Zitaten aus dem Alten Testament wird bewiesen, dass alle Menschen, Juden und Nichtjuden, vor Gott schuldig sind. Zuerst aus Psalm 14. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Also der Schlund ist der Mund, ja? Ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das sind diese 7 Zitate gewesen. Und jetzt heißt es, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also da wird die Welt stumm, die ganze Welt. Es ist vernichtend und es ist genau so. Diese Verse beschreiben so eindrücklich die ganze Menschheitsgeschichte bis heute. Bitterkeit, Blut, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Keine Furcht Gottes. Aber der Apostel Paulus erklärt, das Gesetz beweist genau, dass der Mensch schuldig ist. Denn wenn er versucht, nach diesen Geboten zu leben, merkt er, ich bin genau so ein Bösewicht, wie das in diesen Versen hier dargelegt wird. Und er sagt aber, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und jetzt ist so eindrücklich, ich habe auf dem Skript da vermerkt, das vernichtende Urteil wird über die ganze Menschheit verkündigt. 3 Punkte. Doch im gleichen Atemzug wird der Weg zur Rechtfertigung vorgestellt. Das ist, jetzt kommen wir an den entscheidenden Wendepunkt hier. Ich lese Kapitel 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Also der Jude ist nicht besser als der Nichtjude. Das meint kein Unterschied. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Also hier kommt dieser zentrale evangelistische Vers, den wir den Menschen immer wieder groß machen müssen. Die Bibel sagt, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Natürlich haben gewisse Menschen noch mehr gesündigt als die anderen. Aber alle haben gesündigt und können nicht sich hinaufarbeiten zur Herrlichkeit Gottes. So genau übersetzt. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und der Satz ist nicht fertig, sondern und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Jetzt hat die ganze Menschheit im Gerichtssaal vernommen, Gott ist zornig und wir sind überführt. Wir haben alle das Gericht Gottes verdient und nun wird diese Prozessakte auf den Höhepunkt gebracht. Alle Menschen sind schuldig, haben das Gericht verdient. Und im gleichen Atemzug wird der Weg zur Rechtfertigung vorgestellt. Und so kann man sich jetzt vorstellen, alle sind betroffen. Der Richter, der uns verdammen sollte, zeigt uns, es gibt einen Ausweg, wie wir gerecht gesprochen werden können. Ich gehe weiter. Viertens, die Begründung der Rechtfertigung anhand des Alten Testaments. Im nächsten Kapitel, Kapitel 4, da erklärt nun Paulus, warum Gott eben Menschen durch Glauben rechtfertigen kann. Begründet das mit dem Alten Testament. Aber, ich komme darauf zurück, ich muss ja jetzt gleich auch mal erklären, was Rechtfertigung bedeutet. Und dann schließlich, eben in diesem Kapitel 4, da wird das Prinzip der Rechtfertigung aus Glauben so dargestellt, das ist nicht etwas Neues. Das ist nicht eine neutestamentliche Neuerfindung, sondern das findet sich bereits im Alten Testament, zum Beispiel bei Abraham und bei David. Das ist nicht eine neue Lehre. Und dann fünftens, Gott wird gerühmt für seine Rechtfertigung. Kapitel 5, 1 bis 11. Das könnte man so umschreiben. Nach der Verkündigung des Urteils brechen Millionen von Menschen im Gerichtssaal in Jubel aus. Sie können das Wunder der Rechtfertigung kaum fassen. Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Den Begriff der Rechtfertigung habe ich unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten kurz behandelt. Sieht man Seite 1, der letzte Punkt zur Rechtfertigung. Das ist ja ein Begriff, der heute für viele Gläubige verloren gegangen ist. Also, ich würde sagen, wenn man gerade so jungen Leuten in den Gemeinden fragen würde, du, was ist Rechtfertigung? Will man schon ziemlich enttäuscht sein. Kommt nicht viel, oder? Man kann es mal ausprobieren, vielleicht kommt auch etwas. Wunderbar, umso besser. Aber das war ja ein zentraler Begriff als die Reformation, als eine der größten Erweckungen in der Kirchengeschichte ausgebrochen war. Dieser Begriff, und es ist traurig, so in modernen Übersetzungen muss man mal schauen, wo der Begriff Rechtfertigung noch gebraucht wird. Der wird aufgelöst durch Umschreibungen und ob die Umschreibungen dann wirklich das meinen, was Rechtfertigung meint, ist noch eine andere Frage. Nun, ich will erklären, was heißt rechtfertigen als Verb? Das heißt, jemand als gerecht erklären. Also nicht gerecht machen, sondern jemand, der gerecht ist, als solchen hinstellen. Wenn jemand vor Gericht steht, er ist angeklagt. Und nun kann eindeutig dargelegt werden, er ist in allen Punkten frei zu sprechen, dann wird er durch den Richter gerechtfertigt. Der Richter macht ihn nicht gerecht, sondern sagt, dieser Mensch ist gerecht. Das heißt rechtfertigen. Wir verstehen das vielleicht besser in ganz anderem Zusammenhang. Wenn jemand irgendwo mit Vorwürfen überschüttet wird, was macht er? Oft? Er rechtfertigt sich selbst. Das heißt nicht, er macht sich jetzt gerecht, sondern er begründet, warum er gar nicht schuldig ist, warum die Vorwürfe gar nicht zutreffen. Das heißt, sich rechtfertigen gegen falsche Anschuldigungen. Und nun, hier geht es also darum, Gott rechtfertigt Menschen. Das heißt, er sagt, diese Menschen sind frei zu sprechen. Sie sind gerecht. Ja, aber jetzt wurde ja gerade erklärt, alle Menschen sind ungerecht und stehen unter dem Zorn Gottes. Wie kann ein sündiger Mensch gerechtfertigt werden? Nun, das ist genau der entscheidende Punkt. Der Apostel Paulus zeigt jetzt, nachdem er dargelegt hat, wie schuldig die Menschheit ist, da zeigt er, dass der Herr Jesus am Kreuz alles gut gemacht hat. Da spricht er in Römer 3, Vers 24 über die Gnade Gottes, die Erlösung in Christus Jesus, und er spricht über sein Blut. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen als Mensch, als vollkommener Mensch, und er war bereit, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Der Gerechte wollte die Schuld der Ungerechten auf sich nehmen, und am Kreuz hat Gott ihn mit fremder Schuld identifiziert. Also Gott hat ihn am Kreuz betrachtet, wie wenn er der gewesen wäre, der alle unsere Sünden begangen hat. Und darum heißt es in Jesaja 53, Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist nicht das Gleiche wie die Tatsache, dass die Menschen den Herrn Jesus gehasst haben, ihn gegeißelt und geschlagen und angespuckt haben und schließlich an ein Kreuz genagelt haben. Nein, das war der Ausbruch, der größte Ausbruch der Bosheit des Menschen überhaupt. Aber dann war der Herr Jesus am Kreuz, und dann kam nach 3 Stunden diese Finsternis. Und in den Stunden der Finsternis, da hat Gott den Herrn Jesus mit unserer Schuld beladen. Und Gott hat ihn dort geschlagen für unsere Sünde. So lesen wir auch im Psalm 88, einen prophetischen Kreuzespsalm, wie der Herr Jesus darüber klagt, dass die Glut des Zornes Gottes ihn getroffen hat in dieser Finsternis. Und so hat Gott alle Sünden an dem Herrn Jesus gerichtet. Und jetzt sagt der Römerbrief, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, aber sie werden gratis, ohne dass sie etwas leisten, werden sie gerecht gesprochen durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Weil der Herr Jesus alle Schuld auf sich genommen hat und jede Sünde von Gott bestraft worden ist, dann darf der an sein Blut glaubt, wir haben gelesen, durch den Glauben an sein Blut, darf wissen, ist alles bezahlt worden. Gott kann mich gar nicht mehr richten. Weil Gott ist gerecht, er bestraft Sünden nicht zweimal. Oder das wär ja ein Riesenproblem, wenn ich ein Kind in der Erziehung für die gleiche Sache zweimal gestraft hätte. Dann kriege ich ein Problem, das kann ich sagen. Ich kriege auch Probleme, wenn es anders ist, schon mal. Aber ich meine, das gibt Aufstand. Und da muss man sagen, natürlich zu Recht, das wäre ungerecht. Zweimal für das gleiche Strafen, das geht nicht. Und nun, der Jesus hat meine Schuld getragen. Ich habe an sein Blut geglaubt, dass das alles gut gemacht hat. Und darum kann es der Richter sagen, dieser Mensch ist gerecht. Warum? Ja, wenn jede Sünde in meinem Leben weggenommen ist, was bleibt dann noch übrig? Ja, dann bleibt nur noch Gerechtigkeit übrig. Oder? Wenn alle Ungerechtigkeit weg ist. Und so hat Gott das gemacht. Und das Gewaltige ist ja, weil Gott in seiner Allwissenheit alles im Voraus wusste, was ich je an Tatsünden begehen würde, hat er die schon damals, als der Herr Jesus am Kreuz war im Jahr 32, hat er jede Sünde auf ihn gelegt. So wie es in 1. Petrus 2 steht am Schluss, dass der Herr Jesus unsere Sünden an seinem Leib getragen hat auf dem Holz. Und das Gewaltige ist jetzt, wenn ich verstehe, was das bedeutet, dann frage ich mich, ja, welche Sünden hat der Herr Jesus getragen? Ja, sicher mal alle bis zur Bekehrung, oder? Alle aus dem alten Leben. Ja, aber jetzt sind ja schon einige Zeit vergangen, seit ich mich bekehrt habe. Eigentlich als bewusste Entscheidung mit 10 Jahren. Und Aber dann kam dann schon noch in der Pubertät noch Wichtiges dazu, eine ganz bewusste Entscheidung, ich möchte auch wirklich mit dem Herrn leben. Aber, also alles bis zur Bekehrung, aber auch alle Sünden von damals, diese 40 Jahre bis jetzt. Und jetzt, heute, ich habe die Zukunft nicht in der Hand. Was ist jetzt? Ja, auch Sünden in der Zukunft hat der Herr Jesus schon damals getragen. Weil sein Werk ist ja vollendet, das kann ja nicht später mal wieder ergänzt werden. Er hat am Schluss gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Also, er hat die Sünden von meinem ganzen Leben getragen. Und wenn man diese Tragweite erkennt, der Jesus hat jede Sünde getragen von meinem ganzen Leben, dann bekommt man Heilsgewissheit. Dann gibt es auch nichts in der Zukunft, was mich je wieder von Gottes Liebe scheiden könnte. Nein, du bist gerechtfertigt. Ja, aber ich habe ja nichts geleistet, ich muss doch irgendwie jetzt meine Treue beweisen. Gerechtfertigt aus Glauben allein, ohne Werke. Und jetzt verstehen wir auch, warum dann dieser ganze Teil bis Römer 8 abschließt mit diesen Versen. Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, und Zukünftiges wäre auch Sünden, die noch in der Zukunft stehen würden, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Noch irgendein Geschöpf. Nach dieser ganzen Aufzählung. 10 Punkte. Und wenn jetzt nicht alles schon erwähnt ist, dann sagt er noch irgendein anderes Geschöpf. Also der Satan ist auch ein Geschöpf. Kann mich nicht trennen. Wird ihm auch in der Zukunft nicht gelingen. Und, ja, und du? Könntest du vielleicht dann plötzlich... Wer kann die Garantie geben, dass ich in 2 Jahren nicht beginne zu spinnen, oder? Ja, wer kann eine Garantie geben für sich, für die Zukunft? Ich habe schon ganz Schlimmes gesehen. Leute, die wirklich ein treues Leben geführt haben und unverständlich, auf welche Abwege kommen kann. Und dann steht hier noch irgendein anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Kapitel 8, Vers 1 beginnt ja schon. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind, und so weiter. Gewaltig, das ist Rechtfertigung aus Glauben allein, unabhängig von dem, was wir leisten. Allein durch Gnade, unverdientes Geschenk. Und jetzt merkt man, warum diese Rechtfertigung so wichtig ist. Also Gott spricht einen Menschen, der ganz ehrlich seine Schuld bekennt und an das Blut des Herrn Jesus als vollkommen genügend glaubt, da sagt Gott, du bist gerecht. Und da sagt die katholische Kirche, genau, das ist wunderbar. Rechtfertigung, das lehren wir auch. Und darum haben sie ja vor ein paar Jahren, haben sie da sogar noch ein Übereinstimmungsschreiben unterzeichnet, zusammen mit den Lutheranern in Deutschland. Wir sind uns eigentlich einig in der Rechtfertigung. Was? Jetzt war die Reformation alles für nichts. Wir waren ja schon immer gleiche Meinung. Ja, natürlich, wir glauben auch an die Rechtfertigung als Glauben. Ja, was ist denn noch der Unterschied? Ganz einfach. Ich habe das hier unten aufgeführt, das letzte Punkt auf Blatt 1. Die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, dass die Rechtfertigung ein Prozess sei, durch das ganze Leben hindurch, bis über den Tod hinaus im Fegfeuer, ist eine Irrlehre. Also die katholische Kirche sagt, wir glauben an Rechtfertigung aus Glauben, aber das ist nicht ein Moment. Jemand kommt zum Glauben und dann wird er gerechtfertigt. Nein, so geht das nicht. Solche Sachen hat Luther erzählt. Nein, so geht das nicht. Sondern das ist ein Prozess durch das ganze Leben hindurch. Und die Gnade Gottes wird quasi eingetröpfelt. Und wenn jemand ein gutes Werk tut, dann ist das schon wieder ein Tropfen der Gnade. Wenn er an der Messe teilnimmt, ein Tropfen der Gnade. Wenn er das und das macht, Tropfen der Gnade. und dann plötzlich eine schlimme Sünde, alles gelöscht. Kann er wieder anfangen. Und dann wird wieder der Prozess weitergeführt, aber man ist nie sicher. Und dann vor dem Tod, letzte Ölung und so weiter. Und jetzt? Nein, es geht weiter. Dann kommt man ins Fegefeuer. Und der Prozess der Rechtfertigung geht weiter. Und schließlich kommt dann der Moment, wo dann jemand eben selig werden kann. Das ist ein ganzer Prozess. Und nun können wir diese Irrlehre so schön widerlegen mit Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und mit diesem gehen wir dann Pause. Jetzt möchte ich aber noch betonen, im Griechischen ist der Ausdruck, da wir gerechtfertigt worden sind, ein Wort, die Kaiotentes. Das ist Partizip Aorist. Warum ist es so wichtig, das zu wissen? Aorist ist eine Zeitform im Griechischen, die drückt aus eine punktuelle Handlung. Nicht etwas Fortdauerndes. Nicht wahr? Wenn ich sagen würde, eine Erzählung, ich ging in den Wald und schlug eine Buche. Ja, dann sind das punktuelle Handlungen. Ich ging einmal in den Wald und dann habe ich an einem bestimmten Punkt eine Buche umgeschlagen. Das würde man im Griechischen umschreiben mit Aorist. Im Deutschen macht man das in der Erzählform in Präteritum. Auf Französisch könnte man sagen, j'allais à la forêt. Ich ging in den Wald, aber dann wüsste jeder, der wirklich Französisch kann, der weiß, das heißt imperfekt im Französischen, heißt, ich ging immer wieder in den Wald. Stimmt's? Ja, also nur, dass man das auch bestätigt hat. Das ist dann eben eine durative Form, die gibt es im Französischen dort. Und die Kaiotentes heißt punktuell, das heißt, in einem Akt hat Gott gerechtfertigt. Nicht als ein Prozess. Da müsste man Partizip Präsens schreiben. Aorist. Und mit diesem einen Wörtchen, die Kaiotentes, können wir die ganze Rechtfertigungslehre der katholischen Kirche zerschlagen als Irrlehre. In einem Moment. Der Mensch, das an das Blut des Herrn Jesus glaubt, das Opfer für sich in Anspruch nimmt, seine Schuld im Gebet bekennt, dann spricht Gott ihn gerecht. Und jetzt ist er ein Gerechter. So, jetzt haben wir Pause vor uns, eine halbe Stunde. Wir haben den Römerbrief angeschaut als eine Art Prozessakte gegen die Menschheit. Ein Prozess, der geführt wird von Gott, dem Richter. Die ganze Menschheit wird verurteilt und dann die Überraschung. Es gibt einen Ausweg. Der Mensch kann von Gott gerechtfertigt werden, aus Gnade durch das Erlösungswerk, durch das erlösende Blut des Herrn Jesus. Und so geht also dieser ganze erste Teil von Römer 1, Vers 18 bis Kapitel 5, Vers 11, wo das Problem der Sünden der Menschen behandelt wird und wie Gott das durch die Rechtfertigung aus Glauben allein lösen konnte. Und ich habe ja gesagt, Kapitel 5, 1 bis 11 ist gewissermaßen folgendes. Nach der Verkündigung des Urteils brechen Millionen von Menschen im Gerichtssaal in Jubel aus. Sie können das Wunder der Rechtfertigung kaum fassen. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und dann wird erklärt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, Da wird gezeigt, auch wenn der Gläubige durch schwierige Dinge im Leben hindurchgehen muss, das ändert nichts an der Tatsache dieser feststehenden Erlösung und Rechtfertigung. Und nun muss ich noch anhängen, wenn wir diese Rechtfertigung so wieder ganz neu groß vor uns sehen im Römerbrief, wie bedeutsam das war eben in der Kirchengeschichte. Luther war ja ein Mönch bei den Augustinern, dort im Orden, und er war ein sehr feinfühliger Mensch und hatte ständig ein Problem mit der Schuld in seinem Leben. Sein Beichtvater sagte ihm gewissermaßen, du übertreibst ein bisschen. Weißt du, die anderen sind viel, viel schlimmer. Das, was du so getan hast, das ist gar nicht so schlimm. Aber das hat ihn überhaupt nicht getröstet. Und er hat sich immer gefragt, wie ist das möglich? Wie kann ein gerechter Gott mir gnädig sein? Und darum ist auch dazu gekommen, sich selber zu plagen und zu kasteien. Ihm war das Problem, Gott ist ein gerechter Gott, ein zorniger Gott, und vor dem kann ich nicht bestehen. Und dann kam dieses berühmte Turmerlebnis. Da hat er im Römerbrief gelesen. Und wir haben diesen Vers ja eigentlich schon gelesen, Kapitel 1, Vers 17. Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das hat bei ihm so eingeschlagen, hier steht ja gar nicht, der Gerechte wird durch seine Werke leben, sondern durch den Glauben. Das war das Turmerlebnis. Plötzlich hat er realisiert, es geht gar nicht um das, was ich leiste, weil ich schaff's ja nicht, das war ihm klar. Ich schaff's nicht. Es geht darum, dass ich glaube an das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Und das war wie ein Blitzschlag. Plötzlich, nach Jahren der Ungewissheit und des inneren Unfriedens und Geplagtseins, dieser Vers löst die ganze Spannung. Und das war eigentlich der Auslöser für die Reformation. Ich war so frustriert ab dem Luther-Film. Hat er gute Sachen gehört darüber. Und genau die Sachen, wo es wirklich drauf ankämen, kommen gar nicht raus. Dieses Turmerlebnis, dass man wirklich versteht, was da geschehen ist, das kommt doch gar nicht raus. Und dann auch, wie er die Studenten unterweist und immer mehr durch deine Vorlesung über den Galaterbrief wachsen diese Dinge in ihm. Durch Glauben allein, Rechtfertigung Gottes durch Glauben allein. Das hat so Wachstum angenommen. Aber wie das dort dargestellt wird, das ist so widerlich. So ein lustiger Professor, der da seine Sprüche reißt und so überhaupt nicht wie Luther war. Also ich war so enttäuscht von diesem Film, weil gerade das, was wirklich drauf ankommt und was man in so einem Film hätte darstellen können, das kommt gar nicht raus. Also man kann das nicht zu hoch einschätzen, was dieser Vers, Römer 1, Vers 17, ausgelöst hat. Und dadurch ist diese ganze Bewegung der Reformation aufgebrochen. Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klostern ausgetreten und haben erkannt, allein durch die Gnade Gottes, nicht durch unsere Leistung und nicht dadurch, dass wir da unser Leben im Kloster fristen, allein durch das, was Jesus Christus getan hat. Und so ist diese Bewegung in ganz Europa, hat sie um sich gegriffen. Und unsere ganze evangelische Freiheit, die wir heute haben, all die Freikirchen, die das eigentlich als selbstverständlich festhalten, durch den Glauben an den Herrn Jesus werden wir gerettet, ohne unsere Leistung. Das ist alles aus diesem Turmerlebnis herausgekommen. Er war ja der erste Reformator. All die anderen, Martin Bucer und Farel in Neuchâtel oder Calvin und so weiter, die kamen alle später. Das war bei ihm das Turmerlebnis und dann die 95 Thesen, die er öffentlich angeschlagen hat. Dann ging es los, auch bei den anderen. Und alles aus diesem Vers. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ein Zitat übrigens aus Habakuk 2, Vers 4. Ganz kleines Büchlein im Alten Testament. Und das ist die Grundlage, kann man sagen, für diese ganze Belehrung im Römerbrief. Der Prophet Habakuk, um 600 vor Christus geschrieben. Und dann eben der Römerbrief und aus dem Römerbrief dann später die Reformation. Und dadurch ist diese ganze Freiheit von der römischen Kirche weggekommen, die wir haben. Und ich meine wirklich Freiheit, weil das, was wir heute machen, das wäre vor der Reformation, hätte das mein Kopf gekostet. Ja, ein Nicht-Ordinierter darf nicht öffentlich predigen. Und ich habe mich nie ordinieren lassen und würde mich weigern, das je zu tun. Aber das war nicht möglich. Und wir sind uns so völlig daran gewöhnt, da braucht man gar keine Ordination, man kann predigen auch ohne Ordination. Das sind alles Freiheiten, die durch diese Reformation uns schließlich geworden sind. Aber ich habe ja da unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, habe ich nicht nur das mit Martin Luther erwähnt, sehen wir dort der Römerbrief in der Kirchengeschichte. Punkt 5. Habe ich noch andere Dinge hinzugefügt. Zu Luther möchte ich noch sagen, 1483 bis 1546 lebte er. Er sagte von dem Römerbrief, das ist das Handbuch des Neuen Testaments. Ja, weil es eben ganz speziell systematisch das Evangelium darlegt. Und Calvin, 1509, also er war deutlich jünger als Luther, bis 1564, er hat vom Römerbrief gesagt, er öffnet die Tür zu allen Schätzen der Heiligen Schrift. Sehr schön. Und dann möchte ich noch zurückgreifen auf Chrysostomus, ein Prediger. Um 349 oder 44 ist er geboren, das weiß man nicht genau, bis 407. Von ihm wird überliefert, dass er jede Woche einmal den Römerbrief durchgelesen hat. Ist auch noch eine schöne Gewohnheit, oder? Das prägt die Gnade Gottes. Aus Glauben allein durch Gottes Gnade. Und jetzt noch ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Aurelius Augustinus. Um 386 nach Christus. Der berühmte Kirchenlehrer. Aber dieser Augustin, das war ein ganz schlimmer. Der hat ein wüstes Leben geführt. Und seine gläubige Mutter, Monika, hat viel, viel gelitten und gebetet für diesen Augustin. Aber der hat in Unmoral gelebt, Konkubinat, und hat aber eine akademische Karriere gemacht als Philosoph, also wirklich erfolgreicher Mann. Und eines Tages, er sitzt in einem Garten, auf den Knien hat er ein Manuskript vom Römerbrief. Und dann hört er da in der Nachbarschaft ein Kind, das spielt, und das sagt dauernd, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege. So wie Kinder eben manchmal singen und irgendetwas babbeln, oder? Tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Und er sagt sich, ja, könnte ich ja mal, oder? Und er nimmt den Römerbrief zur Hand und liest, und das führt dann wirklich zu seiner Bekehrung. Der Römerbrief zeigt ihm seine Verlorenheit, seine Sündhaftigkeit, und so erkennt er die Gnade Gottes. Also das sind so Zeugnisse eben durch die Kirchengeschichte hindurch, aber wie viele Tausende könnte man auch aufzählen, nur sind sie nicht mehr bekannt. Oder man hat sie noch nicht weiter erzählt, die sagen könnten, was der Römerbrief in ihrem Leben gewirkt hat bis heute.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in den Römerbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.